Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste an meiner Seite und das sind heute Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Clubfans United. Hallo Stefan.
Hallo zusammen.
Und zum anderen Felix Völkel. Hallo Felix.
Hallo.
Ja, wir haben die große Ehre, über ein wunderbares Spiel des ersten FC Nürnberg zu reden. 1:1 beim Tabellenschlusslicht Würzburger Kickers ging es am Ende aus und ja, man fühlte sich dann doch zurückerinnert an die Zeit vor dem Derby. Osnabrück ist vielleicht ein ganz guter Maßstab, das Spiel, das da ja ebenfalls eher mau war, aber man kann es natürlich auch positiv lesen, viertes Spiel in Folge nicht verloren. Wir wollen auf jeden Fall darüber sprechen, was da passiert oder auch nicht passiert ist, wollen natürlich über Lukas Mühl und seine Taten sprechen, genauso wie über Erik Schuranov. Und natürlich auch über den Ausgleichstreffer. Es gibt viel zu diskutieren dann, glaube ich doch, obwohl eigentlich im Spiel nichts passiert ist. Mal gucken, wie weit es uns trägt. Und dann sprechen wir hinten raus sicherlich auch noch darüber, was jetzt die Spielverlegung am Wochenende für den ersten FC Nürnberg bedeutet. Denn Holstein Kiel wird nicht beim ersten FC Nürnberg gastieren, zumindest nicht an diesem Wochenende, denn die sind nach wie vor in Quarantäne. Fangen wir, Stefan, doch einfach mal mit der Aufstellung an. Fabian Nürnberger war nicht rechtzeitig fit geworden. Die Adduktoren, die haben nicht ganz mitgespielt und deswegen musste sich was in der Startformation tun. Und dann, ja, kam auf einmal Fabian Schleusener zu einem unverhofften Startelf-Einsatz, möchte ich sagen. Zumindest hat es sich für mich so angefühlt. Wie hast du das gesehen?
Wenn man so die Namen nur gelesen hat, in der Aufstellung, dann war es vielleicht gar nicht so überraschend, das mit Schleusener, weil ich hätte ihn irgendwo auf einem Flügel vermutet, aber nicht auf der 10. Und das hat mich am meisten verwundert, weil da könnte man auch den Möller-Dehle hinstellen oder auch den Dovedan. Und gerade Dovedan, das ist ja eigentlich seine Position hinter den Spitzen. Ne? Das haben wir ja schon viel diskutiert in den letzten 2 Jahren, dass er eigentlich auf den Flügeln da ein bisschen, ja, nicht sein volles Leistungspotenzial abrufen kann und er in der Mitte so gesehen wird. Und das wäre quasi in dem Spiel die Chance gewesen, ihn dahin zu stellen. Aber der Trainer hat sich für Schleusener entschieden. Ich habe es dann in der taktischen Aufstellung, als ich die gesehen habe, schon nicht verstanden. Und während des Spiels, muss ich dann auch leider sagen, hat sich da meine Befürchtung bestätigt.
Ja, ich denke, Felix, geht es da nicht so viel anders. Es hätte andere Optionen gegeben für mein Dafürhalten auch. Also Möller-Dahli auf der 10 hat Stefan gerade schon angesprochen und dafür, ja, weiß ich nicht, Schleusener irgendwo anders hinstellen oder eben auch einfach Latteier oder Behrens dann da im linken Mittelfeld aufbieten, Dovedan auf die 10 und Möller-Dahli da lassen, wo er vorher gespielt hat, hat Stefan gerade schon angesprochen. Alles, ja, solide Optionen, die man hätte ziehen können. Stattdessen hat sich Robert Klaus dafür entschieden, Fabian Schleusener spielen zu lassen. Und das dann auch noch 85 Minuten lang. Das kam für mich, glaube ich, dann am allerüberraschendsten.
Ja, also ich habe es von Anfang an eigentlich nicht verstanden. Das hat sich dann im Spiel auch bestätigt. Und würde es bei einer erneuten Einwechslung noch weniger verstehen. Also man hat ja jetzt zum Beispiel beim letzten Spiel gesehen, okay, es wurde viel darüber diskutiert, hätte man diesen Schuss, den Dovedan abgesetzt hat aufs leere Tor aus 40 Metern, der dann flach kommt, reinmachen müssen. Jein, aber ansonsten hat er sich eigentlich für die paar Minuten, die er drin war, wirklich richtig motiviert gezeigt und hat eigentlich okayes Spiel gemacht. Das heißt, man hätte ihm definitiv die Chance geben können, ob er das jetzt auf Außen macht und Müller-Deli dann in der Mitte, was ja in den letzten Spielen auch ganz gut funktioniert hat oder andersrum, ist eigentlich egal, aber Schleusener habe ich tatsächlich nicht verstanden und das hat sich komplett bestätigt. Es war eine gewisse Passivität einfach in der kompletten Offensive, was an vielen verschiedenen Faktoren, nicht nur am ihn gelegen hat, aber für mich eigentlich unverständlich. Tatsächlich. Er hat auch, wenn man das nochmal nachliest, ist ja eigentlich tatsächlich ein richtiges Totschlagargument. Er hat einfach ein Tor gemacht, jetzt unabhängig von seinem Relegationstor. Das waren dann zwei Tore in wie viel Spielen? 43? Ich weiß jetzt nicht genau, das ist da passiert halt einfach nicht viel und vielleicht hat er sich im Training gut angestellt, aber so wirklich verstanden habe ich es nicht, weil wir hatten halt in den letzten Spielen wirklich richtig gut Druck gegen den Ball und das hatte ich bei Schleusener halt auch noch nie erkannt, dass er das auch gut kann. Deswegen hat es mich umso mehr verwundert, dass er eben auf dieser zentralen Position gespielt hat, nicht arbeitet.
Gefühlt war halt jeder Ball auf Schleusener ein verlorener Ball irgendwie. Also das ist jetzt bestimmt übertrieben, was ich sage, aber ich kann mich an viele Szenen erinnern in dem Spiel, wo ich stinksauer da gesessen bin und mir gedacht habe, Mensch, Schleusener, was machst du da eigentlich?
Ja, nachvollziehbar. Und das ist, auch wenn wir damit so ein bisschen vorgreifen, das ist tatsächlich das, was ich am wenigsten verstehe. Also Robert Klaus hat ja dann auch gesagt, die Leistungen im Training von Fabian Schleusener waren gut, der Einsatz im Testspiel war gut. Das sind alles Argumente, die lasse ich gelten, aber nach 45 Minuten oder wann auch immer habe ich die Möglichkeit zu reagieren und Fabian Schleusener hat in diesem Spiel nicht stattgefunden. Also es gab zwei Dinge, die man wohlwollend als Abschluss, aber eigentlich wohl eher als Rückpass bezeichnen muss und das war's. Und insgesamt lief das Spiel komplett an ihm vorbei. Deswegen, ja, es wäre ja die Möglichkeit gewesen, eher nachzujustieren, egal auf welche Art und Weise. Wir haben die Möglichkeiten gerade eben genannt. Und dass das dann erst in der 85. Minute passiert, als dieses Spiel gefühlt dann auch vorbei war, das ist halt das, was mich irgendwie so ein bisschen, ja, ratlos da zurücklässt und irgendwie auch ein Stück weit stört, weil man da meiner Meinung nach einfach eher eingreifen muss von außen, um dem Spiel dann auch nochmal einen Impuls zu geben. Aber ja, das ist schwierig und ja, an der Stelle letzten Endes jetzt auch müßig darüber zu diskutieren, warum das nicht passiert ist. Ich persönlich, und ich denke, da geht es euch jetzt nicht anders, hätte mir das einfach anders gewünscht. Und ja, bezüglich...
Ja, vor allem auf dieser zentralen Position halt einfach, das ist, wenn da halt nichts passiert, dann ist halt eine Achse zwischen Offensive und Defensive einfach nicht da und Müller-Deli hat es ja öfter versucht, dann eben von der Seite eben das zu machen, was eigentlich ein Zehner machen sollte und dadurch kann ja dann auch kein Spiel oder kein wirkliches Offensivaktion etc. zustande kommen, das, also ja.
Also spätestens nach 60 Minuten hätten wir ihn runternehmen müssen, also allerspätestens. Also da waren genug Eindrücke für jeden mit dabei, dass das mit ihm auf der Position an dem Tag nichts wird. Also und es saß mit Dovedan die Option auf der Bank eigentlich.
Absolut. Also da sind wir einer Meinung. Aber das ist jetzt, wie gesagt, hinreichend, glaube ich, auch diskutiert. Lasst uns mal auf die wenigen spielerischen oder im Spiel geschehenen Dinge blicken. Und wir fangen mal an mit der Anfangsphase. Da gab es ja, in den ersten 10, 11 Minuten zwei Situationen für den ersten FC Nürnberg. Und insgesamt hatte ich den Eindruck, das Spiel auch gut losging, Felix, vom FCN. Man hatte die Intensität, über die in den letzten Wochen viel geredet wurde. Man hat zwar selber jetzt da nicht unbedingt grandios aufgespielt. Ich war schon so ein bisschen dabei zu twittern, dass an der Flankenpräzision noch gearbeitet werden muss. Da kommt eine völlig verunglückte Flanke von Tim Handwerker dann über den Würzburger Fuß zurück in die Gefahrenzone und Erik Schuranoff ist in der 5. Minute da, markiert die Führung. Vermeintlich perfekter Auftakt in das Spiel.
Ja, das war einfach super nach 5 Minuten, aber man muss auch sagen, dass so ein Querschläger in der Form, weil er wurde ja auch nicht bedrängt und den kann er einfach locker wegschlagen, einfach wahrscheinlich normalerweise eher in die Kreisklasse gehört als in die zweite Bundesliga. Gefreut hat es mich trotzdem, vor allem weil ein Schuranov, der doch nochmal ein Kopf mindestens kleiner war als der Abwehrspieler von Würzburg, ihm den Ball so schön vor der Nase wegschnappt und ihn einnetzt. Freut mich für ihn und hat mich natürlich auch für den Club gefreut, dass wir nach so kurzer Zeit, in den ersten 5 Minuten waren wir ja aktiver und haben versucht, aufs Tor zu drängen, so einen Ball auch mal abstauben, weil so viele Bälle stauben wir auch nicht ab und haben nicht abgestaubt in den letzten 2 Jahren, würde ich mal sagen. Deswegen, ja, dummer Fehler und wir haben ausgenutzt.
Ja, Stefan, insgesamt dummer Fehler, der, ich fand, auch schon so ein bisschen eben daraus resultierte, dass man früh draufgegangen ist, wenngleich jetzt da bei Kopacz der unmittelbare Druck, glaube ich, auch nicht so da war, aber die haben halt, ja, Würzburg, glaube ich, schon erstmal so erwischt, dass da von dem Rückenwind, den Würzburg aus dem Donnerstagssieg gegen Hannover vermeintlich mitgenommen hat, gar nicht mehr so viel blieb, oder?
Ja, das war auch meine Befürchtung, ne? Also ich habe das Donnerstagsspiel natürlich wahrgenommen und Würzburg hat sich da wieder so im Abstiegskampf zurückgemeldet. Die wussten ganz genau, wenn die jetzt gegen uns gewinnen, dann machen die richtig Druck auf die anderen 2 Plätze vor ihnen. Und haben dann nochmal Oberwasser bekommen. Und da war schon zu erwarten, dass Würzburg einiges versuchen wird in diesem Spiel gegen uns. Von daher haben wir so die ersten 20 Minuten haben wir es eigentlich richtig gut gemacht. Wir haben da früh gepresst, haben den Gegner so zu Fehlern gezwungen. Ich glaube auch, dass diese Flanke von Handwerker, die dann zum Tor geführt hat, dass diese Flanken auch bisschen so der Plan waren, dass man so nicht direkt auf den Elfer zieht, sondern ein bisschen weiter raus und dass dann einer über den Flügel nochmal reinlegt. Wie auch immer, die Flanke, die dann zum Tor geführt hat, die war natürlich ein bisschen verunglückt, aber da ist auch ein Gegenspieler von uns gekommen und hat den Würzburger unter Druck gesetzt und der wusste sich nicht anders zu helfen, als den Ball wegzuschlagen und ist dann so ein bisschen unter Druck gewesen und dann ist ihm der Ball über den Spann gerutscht, ja. Und war auch nicht scharf, also er war nicht stark getreten. Und ja, wir haben das dann super ausgenutzt. Und für Schuranov freut es mich auch umso mehr. Ein Spieler aus der eigenen Jugend hat jetzt sein 2. Tor gemacht. Und ja, mehr davon.
Ja, absolut. Felix hat es ja auch schon gesagt. Schuranov da einfach auch gedankenschneller, wacher als der Verteidiger der Würzburger. Ich glaube, Strodig war es, wenn ich es richtig im Kopf habe, der einfach überhaupt nicht hochspringt, ne? Der halt nur auf den Ball guckt, überhaupt nicht mitbekommt, dass Schuranov da hinter ihm ankommt. Ja, Nürnberg blieb dran. In der 11. Minute hätte es dann um den Haag gleich die nächste Möglichkeit gegeben, aber da war dann das Glück ein bisschen mehr auf Würzburger Seite, als Scheffler nicht mehr so richtig, ja, Druck hinter dem Ball bekam, beziehungsweise diese Situation dann auch geklärt werden konnte. Und da habe ich mir so ein Stück weit halt erhofft, dass das die Marschrichtung so für das restliche Spiel wird. Ja, eigentlich ist vom Spiel noch gar nichts geschehen gewesen, aber wir machen trotzdem schon mal die erste Pause, denn das, was nachfolgte, ist diskussionswürdig gewesen und das wollen wir natürlich in aller Ausführlichkeit gleich besprechen bei Total Beklubbt.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheit Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Der erste FC Nürnberg führte mit 1:0. In der 5. Minute traf Erik Schuranov unter gültiger Mithilfe der Würzburger Kickers. Und in der 19. Minute war es dann soweit, da hätte Lukas Mühl beinahe gütige Mithilfe geleistet für die Würzburger Kickers. Darüber wollen wir jetzt sprechen hier auf meinsportpodcast.de. Aber diese 19. Minute, die müssen wir natürlich diskutieren, weil die für ein großes Echo gesorgt hat, nicht nur in unseren Kreisen, sondern natürlich auch in Kreisen der Würzburger und auch darüber hinaus. Es ist das Duell Mühl gegen Munsi. Es ist das Duell, möchte man sagen, Fußballfans gegen Video Assistant Referee. Am Ende hat sich Tobias Reichel dazu entschieden, Gelb und Freistoß zu geben. Es hätte gefühlt jede Möglichkeit gegeben, wie man entscheiden konnte. Gelb und Freistoß wirkte auf viele irgendwie wie die falsche. Wie habt ihr es gesehen? Ich muss sagen, im ersten Moment, meine erste Wahrnehmung war, das ist rot, das ist Freistoß und rot. Als ich es in der Wiederholung gesehen habe, dachte ich mir, na, ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Foul ist. Alles in allem bin ich auf jeden Fall, glaube ich, auch mit Gelb und Freistoß am unzufriedensten, weil das für mich irgendwie wie eine halbgare Geschichte wirkt. Stefan, wie war es für dich?
Also aus Fanbrille bin ich mit Gelb und Freistoß zufrieden gewesen. Wie du schon sagst, jetzt von Gelb und Freistoß bis Rot ist da alles drin und das kann man alles diskutieren und das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Ich glaube, nach dem Spiel habe ich gehört, dass der Schiedsrichter wohl erklärt hat, dass Martinia den Ball noch locker hätte ablaufen können und dass es deswegen keine Notbremse war und er deswegen so entschieden hat. Ich dachte während des Spiels, naja, vielleicht lag es an Sörensen, der da noch mit nebendran war, der da auf gleicher Höhe mit Mühl gelaufen ist, dass man deswegen so entschieden hat. Warum der VAR nicht eingegriffen hat, das weiß man ja nicht. Vielleicht hat er ja eingegriffen und hat gesagt, das passt so und hat deswegen nicht durchgefunkt. Ja, ich kann natürlich die Würzburger auch verstehen, die dann sagen, so auf die Schiene, das ist Beschiss und so weiter. Aber ja, es ist auf jeden Fall diskutabel und ich war froh, dass es bloß Gelb gab und dass sich der VAR nicht nochmal gemeldet hat und dass das dann auf Rot umgelenkt hätte werden können. Also man kann da alles diskutieren. Vom Foul selbst her, ja, er packt ihn natürlich oben am Oberkörper so ein bisschen. Also es war jetzt kein hartes Foul. Ich weiß nicht, ob das irgendwo im Mittelfeld gepfiffen wird. Weiß ich nicht. So von der Situation her musste er es natürlich pfeifen. Und ja, wir waren dann am Ende mit Gelb und dem Freistoß noch sehr gut bedient.
Ja, dass das im Mittelfeld, glaube ich, niemals gepfiffen wird, da sind wir uns, denke ich, einig. Und womöglich habe ich bei meiner Beurteilung dieses Zweikampfs auch ein bisschen zu sehr die Fanbrille auf. Aber Munsi nimmt es schon sehr dankbar an. Ne? Dann, klar muss man wahrscheinlich dann der Mühl da attestieren, dass das natürlich auch ein bisschen deppert ist. Ganz zu schweigen von dieser Kopfballrückgabe, über die wir noch gar nicht, die wir gar nicht thematisiert haben. Felix, wie hast du es gesehen? Der DFB hat ja sich dann am Montag dazu geäußert, hat geschrieben, oder ja doch geschrieben ist die richtige Wortwahl, die bessere Entscheidung des Schiedsrichters auf dem Platz wäre gewesen, den Platzverweis für Mühl auszusprechen. Der VAR hätte jedoch korrekterweise nicht eingegriffen. Denn um dem Schiedsrichter ein On-Field-Review zu empfehlen und die Entscheidung zu korrigieren, muss der Video Assistant zweifelsfrei belegen, dass der Stürmer mit Sicherheit eher am Ball gewesen wäre und somit ein klarer, offensichtlicher Fehler des Schiedsrichters vorliegt. Erstmal dazu, wie hast du es denn wahrgenommen?
Also am Anfang, gleich als es passiert ist und ich noch keine Wiederholung gesehen habe, habe ich mir gedacht, faul, weil ich gedacht habe, er hat krass gezogen. Nachdem ich die erste Wiederholung gesehen habe, muss ich leider sagen, sorry, das ist kein Foul. Also klar ist der Arm irgendwie da, aber es ist nicht zu erkennen, dass er ihn krass zieht, dass er ihn krass irgendwie runterzieht oder mit dem Arm krass aufhält. Das ist für mich ein, also klar steht in den Regeln, du darfst mit den Armen nicht die Spieler so aufhalten etc. Wenn man das krass durchziehen würde, würde man alle 2 Minuten irgendwas pfeifen. Das war einfach für mich kein Foul. Also das war natürlich krass dämlich, dass er den Ball nicht wirklich zu Martinia zurückköpfen konnte. Munzi habe ich nicht ganz verstanden. Klar ist es auch nur das, was ich aus den Bildern sehen kann, weil im Prinzip nur die 2 Spieler selbst wissen, ob das dann wirklich zum Hinfallen genug ist. Aber ich habe in dem Moment, so wie es ich gesehen habe, Munzi nicht verstanden, dass er da nicht durchsprintet, weil er hätte Mühl locker abgehangen und hätte halt eine Torchance gehabt. Es war nicht im Strafraum. Es hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht, dass er sich meiner Meinung nach fallen lassen hat. Und das, was Mühl gemacht hat, macht nicht, dass er so hinfällt. Also für mich wäre es einfach weiterspielen gewesen, tatsächlich. Also wenn ich Schiedsrichter gewesen wäre, hätte ich das gepfiffen. Ich kann verstehen, dass man darüber diskutiert. Ich kann allerdings wahrscheinlich den Schiedsrichter in dem Sinne nachvollziehen, dass er gedacht hat, okay, es war irgendwie hatte ihn aufgehalten, aber wahrscheinlich nicht so, dass er sich hätte getraut, rot zu ziehen. Das geben aber die Regeln halt leider, wenn man sie, egal wie man sie aussticht, nicht so her. Deswegen hätte er eigentlich entweder rot oder gar nichts geben müssen. Und ich tendiere tatsächlich eher zu gar nichts.
Ja. Gut, dann schauen wir uns diese DFB-Geschichte einfach nochmal an, weil das macht die Sache, glaube ich, im Nachhinein überhaupt nicht besser. Und das hat es für mich auch auf dem Feld schon nicht besser gemacht. Einfach um diesem, selbst wenn er bei seiner Entscheidung bleibt, um diesem ganzen Spiel vielleicht auch Ruhe zu verschaffen, um ein bisschen, ja, ich sag mal, Wind da aus den Segeln dieser Situation zu nehmen. Munsi liegt 3 Minuten lang auf dem Feld, also hat Reichel eigentlich alle Möglichkeit, einfach mal an den Spielfeldrand zu gehen und sich das nochmal anzugucken. Und für mich, das ist was, da muss ich sagen, wie will denn bitteschön der Videoassistent, wie will denn der zweifelsfrei belegen, dass der Torhüter nicht vor dem Stürmer einen Ball kommt? Das kannst du ja gefühlt überhaupt nur machen, wenn der Abstand riesengroß ist. Für mich gibt aus den Bildern, die ich jetzt nachhinein nochmal gesehen habe, ist es überhaupt nicht zu ermessen, wo Martini ja überhaupt so richtig ist. Munsi ist meiner Meinung nach deutlich schneller. Ja, der Ball geht ein bisschen Richtung Martini oder zumindest Richtung Strafraum. Aber Martini ist jetzt auch nicht der Sprintschnellste. Also das sind für mich schon so Geschichten, wo ich mir sage, oh, das ist ja, also wenn es danach geht, dann kannst du ja gefühlt jede zweite Situation, die so ist, niemals dir nochmal angucken. Und ich hätte mir gewünscht, einfach für die Ruhe des Spiels, dass der Videoassistent sagt, guck dir das nochmal an, einfach nur aus diplomatischen Gründen. Er muss ja seine Entscheidung hinten raus gar nicht ändern, wir hören ja sowieso nicht, was die reden. Also für mich ist diese ganze Situation auch einfach so ein Musterbeispiel dafür, was beim Videobeweis irgendwie auch nicht gut läuft, nämlich die Kommunikation. Ich weiß nicht, wie es auf dem Feld gelaufen ist, aber für uns als Fans war ja überhaupt nicht so richtig ersichtlich, was entschieden wurde, weil alle hatten das Gefühl, das muss rot sein oder eben gar nichts, aber Tendenz natürlich eher zu rot. Warum schaut er sich das nicht nochmal an? Warum greift der Videobeweis nicht ein? Damit tust du dir ja auf Dauer auch keinen Gefallen, oder Stefan?
Ja, man muss es halt irgendwie erklären können und man sollte es dann immer auch halt eben gleich erklären. Ne? Also als die Fans noch ins Stadion durften, da hat man ja auf der Videoleinwand immer dann gesehen, wie eine VAR-Entscheidung ausgefallen ist und warum. Das haben sie ja auch so ein bisschen nachträglich eingeführt. Jetzt sind halt keine Fans mehr im Stadion und im Live-TV-Bild wird da dazu überhaupt keine Information gegeben. Das könnte man ja zum Beispiel theoretisch über die DFL machen. Das wäre durchaus im Bereich des Möglichen, damit zumindest die Fans wissen, was los ist. Ich glaube, den Spielern auf dem Platz und auch über den vierten Offiziellen, dann wird das dann schon, glaube ich, gut kommuniziert. Aber zu dem Fan vom TV, denen ist überhaupt nicht klar, warum jetzt der Schiri da jetzt nicht nochmal nachguckt. Ne? Also ich denke mal, der wird einfach durchgefunkt bekommen haben, ja, das passt schon so, deine Entscheidung, wir können da eh nichts dran rütteln. Und die Erklärung ist ja auch irgendwo dann noch plausibel aus Nürnberger Sicht, sage ich mal. Ne? Ich glaube, jeder Würzburger wird es natürlich anders sehen, ganz klar. Kann man auch ganz klar drüber diskutieren. Aber die Aufregung entsteht natürlich dann vom Bildschirm und in den sozialen Netzwerken, weil man eben keine offizielle Erklärung dazu hat.
Ja, genau, das ist es ja. Ne? Du bekommst diese Erklärung nicht gleich. Also bekommst sie dann am Montag, das Spiel ist am Sonntag. Und bis das mal eingeordnet wird und warum und überhaupt und sowieso, das ist halt schon sehr, sehr schwierig. Und ja, also ich glaube, in dem Moment, ich bleibe dabei, es wäre einfach clever gewesen, wenn der sich das angeguckt hätte. Und sei das nur aus diplomatischen Gründen. Der VAR, klar, der sieht, das ist in etwa gleiche Entfernung von Torhüter zum Ball wie von Ball zu Stürmer. Ball dreht sich so ein bisschen Richtung Torhüter. Deswegen kann der nicht klar sagen, wer ist da zuerst am Ball. Deswegen ist es keine klare Fehlentscheidung. Aber das ist natürlich trotzdem alles in allem einfach so eine heiße Situation. Da würde ich, glaube ich, mir dahingehend dann vielleicht auch wünschen, dass man abrückt von nur ganz klare Fehlentscheidungen, wobei der VAR dahingehend ja in dieser Saison der zweiten Liga da auch nicht so super gut funktioniert. Felix, was ist deine Einschätzung zu dieser ganzen Thematik?
Ja, es zeigt eigentlich nur wieder die Probleme auf. Ich meine, wir haben das ja über die ganze Saison, also nicht jetzt nur bei Nürnberg oder in der zweiten Liga, sondern auch in der ersten Liga, wo es ja noch wesentlich mehr Kameras in den Stadien gibt. Wir hatten dazu auch schon mal eine ziemlich lange Diskussion im Podcast. Es muss da einfach Änderungen geben, die auch quasi das, was Stefan auch meinte, nachvollziehbar für den Zuschauer machen. Was passiert da eigentlich? Und vor allem auch eine gute Regelung, wann greift er ein, wann nicht. Natürlich weiß jeder, was die allgemeine Regel ist. Also ich denke mal, so jeder Fußballfan weiß mittlerweile so allgemein, wann kommt der VAR zum Einsatz, wann nicht. Das heißt ja aber immer noch nicht, dass man es nachvollziehen kann von dem, ich meine, jeder guckt ja Fußball und wenn seinem Team, für das man in diesem Moment ist oder insgesamt ist, irgendwas Schlechtes passiert, dann ist man ja quasi dafür, dass irgendwie Gerechtigkeit durch den Schiedsrichter ins Spiel gebracht wird. Wenn es aber mal so passiert und dann auch da die Regelung anscheinend nicht so klar ist, dass es auch in solchen Situationen dann eben zum Beispiel nur mal ein Review gibt, dann schadet es eigentlich mehr, als es hilft und da müssen die auf jeden Fall ran. Also das sind immer verschiedenste Situationen. Dann ist es in dem einen Spiel dann mal eben DFB-Pokal Paderborn gegen Dortmund diese Berührung mit dem Fuß, den man eben nur gehört hat, was dann aber insgesamt 7 Minuten dauert. Hier war es dann eben schnell zu Ende, was eigentlich für den Spielfluss wiederum gut ist. Andererseits hätte er sich's angucken müssen. Ich denke, die müssen da auf jeden Fall nochmal ran, eben genau aus dem Grund, dass es nicht nachvollziehbar ist. Es ist jetzt ein bisschen weniger schlimm, finde ich tatsächlich, weil niemand im Stadion oder sehr wenige Auserkorene im Stadion gucken können. Aber spätestens, wenn Fans zurück ins Stadion kommen, sollte da eine bessere Regelung sein und sowohl am Fernseher, wo es noch leichter möglich ist, wie auch im Stadion, weil ansonsten, die tun sich da einfach keinen Gefallen. Es gibt mittlerweile mehr Diskussionen über was macht der VAR etc. als über diese eigentlichen Situationen, was eigentlich verhindert werden sollte mit dem VAR. Das ist schade eigentlich, weil es könnte helfen und da müssen sie einfach gucken, was sie tun.
Ich finde aber trotzdem, da muss ich jetzt nochmal eine Lanze für den VAR treffen, wenn ich so an früher denke, da hatten wir so pro Bundesligaspieltag 5, 6, 7 Szenen, über die diskutiert wurde, warum Schiedsrichter so und so entschieden hat. Und jetzt haben wir pro Spieltag vielleicht eine VAR-Szene, vielleicht maximal 2, wenn überhaupt, über die diskutiert wird. Also es hat sich schon viel durch den VAR verbessert. Jetzt, wenn sie das mit der Kommunikation noch hinkriegen und das dem Zuschauer und dem Fan noch irgendwie verständlich machen, warum irgendwie was entschieden wurde und das in einer ganz kurzen Zeitspanne, dann wäre, glaube ich, viel gewonnen.
Ja, absolut. Also ich gebe dir da auch recht. Das ist natürlich so eine sehr verschobene Wahrnehmung, die man hat. Ne? Man erinnert sich nicht mehr so richtig daran, wie das vorher war. Stattdessen sieht man eben nur jetzt die Probleme, nicht die guten Dinge. Aber genau das ist ja das Problem an solchen Situationen, die dann entstehen. Ne? Das ist halt unglaublich viel Wasser auf die Mühlen derer, die den VAR grundsätzlich ablehnen. Und es verschiebt dann auch den Diskurs dahingehend, dass auf einmal viel mehr Leute irgendwie den VAR sehr, sehr kritisch sehen, vielleicht auch übermäßig kritisch sehen, einfach weil der DFB da nicht gut kommuniziert und weil nicht in Sicht ist, wie man dieses Problem löst. Ich glaube auch, wenn man sich da mal hingesetzt hätte, längst, und gesagt hätte, pass auf, wir, oder vielleicht auch einfach nur sagen würde, wir setzen uns im Sommer hin, wir überlegen uns, wie wir das besser machen, damit ihr als Fans besser nachvollziehen könnt, was hier eigentlich passiert. Und nicht nur ihr als Fans, man muss ja sagen, die Würzburger Kickers sind jetzt da aktuell halt das Paradebeispiel, aber wenn sich ein Verein mittlerweile grundsätzlich beschissen fühlt, dann scheint auch da was zwischen Offiziellen und DFB auf der Kommunikationslinie nicht zu passen. Und das muss sich einfach, glaube ich, grundsätzlich ändern. Und dann muss man halt schauen, was dabei rauskommt. Alles in allem hat jedenfalls, ja, Lukas Mühl, glaubt man, den DFB-Oberen Glück gehabt, dass es nicht rot war. Und das tun wir an dieser Stelle jetzt einfach mal. Und der erste FC Nürnberg insofern natürlich auch Glück gehabt, dass er nicht 70 Minuten in Unterzahl spielen musste. Die daraus folgende Freistoßsituation, die verpuffte jedenfalls, beziehungsweise klärte Christian Matenia. Und wie das Spiel dann weiterging, das besprechen wir gleich hier bei Total Beklubbt.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der 1. FC Nürnberg führte nach dem Treffer in der 5. Minute mit 1:0. Erik Schuranov war derjenige, der da zur Stelle war. 15 Minuten später war der 1. FC Nürnberg dann ja durchaus auch im Glück. Christian Matenia war offenbar dem Ball nah genug, um Lukas Mühl vor einem Feldverweis zu bewahren. Und folgerichtig ging das Spiel dann eben mit 11 gegen 11 weiter. Es war im Anschluss keine gute Partie mehr. Und zwar wirklich eigentlich über die komplette Spielzeit. Würzburg kam mehr auf, Felix. So zumindest habe ich das ja wahrgenommen, ohne da irgendwie wirklich zwingend zu werden. Es gab kurz vor der Pause eine Situation, in der Würzburg ja mit bisschen mehr ja, Zutun vielleicht auch den Ausgleich markieren kann, wenn ich es jetzt noch richtig vor meinem geistigen Auge habe. Aber insgesamt ging man da mit einem 1-0 in die Pause, wo man dann irgendwie dachte, ey, hoffentlich wachen die jetzt wieder auf, denn seit dieser Situation da mit Lukas Mühl haben wir irgendwie das Spiel da komplett aus der Hand gegeben, oder?
Ja, das hat irgendwie genau das gemacht, was es hätte nicht machen sollen. Also es hat Würzburg noch mehr gepusht. Die waren nach der Situation auch wesentlich bissiger und uns hat es irgendwie so eine Art Lähmung gegeben. Man hätte das eigentlich positiv sehen müssen, weil sowohl Mühl nicht aus dem Spiel musste, wie auch es gab nicht irgendwie wieder einen Freistoß oder ein dummes Tor oder sonstiges, weil dieser Freistoß danach, der war jetzt auch nicht schlecht geschossen. Natürlich war die Mauer auch gut gestanden in diesem Moment, aber in der 38. Minute, als Lodric da, ich glaube, das ist die Situation, die du meinst, aus genau, Elfmetern zum Abschluss kam, der Schuss ja auch sehr harmlos war, was für mich eigentlich sehr, 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 sehr bezeichnend oder sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist, was auch Würzburgs Problem ist. Es liegt vorne, es liegt in der Mitte und hinten und auch zusätzlich noch bei manch einer Entscheidung, das ist aber nicht das einzige Kriterium, und man hat einfach gemerkt, okay, was ist los? Weil Nürnberg definitiv hätten sie den Willen auf den Platz gebracht, den sie eben vor allem in den letzten beiden Spielen gegen Paderborn und Fürth gehabt hätten, dann wäre das überhaupt gar nicht so weit gekommen, dass Würzburg in diese Situation kommt, weil wenn man sie früher stört und die Zweikämpfe eben auch gewinnt, und das hat der Club auf allen Positionen eben übers komplette Spiel gesehen nicht besser gemacht, da hat fast Würzburg immer die Nase vorne, wenn auch nur ein Hauch, dann kann halt so ein sehr abstiegsgefährdeter Gegner auch mal ein bisschen bissig werden und selbst wenn sie vorne nicht gefährlich sind, eben auch zu Abschlüssen kommen. Und da habe ich schon gehofft, vor allem nach der Situation dann, dass der Club halt in der Halbzeit so ein bisschen durchgeschüttelt wird von Klaus und dann vielleicht ein bisschen besser aus der Kabine kommt, weil das hat ja auch in den letzten Spielen schon öfter mal geklappt, dass tatsächlich wir nochmal eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit hatten, wenn die erste so la-la lief. Weil das war nach dem Foul von Lukas Mühl gar nichts mehr. Es gab ja dann auch nicht mehr, also weder die Zweikampfintensität noch die gewonnenen Zweikämpfe noch irgendwelche Ballstaffetten, es hat ja gar nichts mehr geklappt. Also das hat eigentlich nur noch daraus bestanden, dass man den Ball versucht, hoch irgendwo hinzuspielen. Dann gab es so einen Kopfball hin und her, wo auch zwischendrin mal Würzburg irgendwie mit drin war und sie hatten dann irgendwie den Ball und waren mehr am Drücken. Aber so wirklich ein schön rausgespielter oder über mehrere Positionen ein Passspiel gab es ja eigentlich beim Club in der Situation überhaupt gar nicht.
Ja, Stefan, das alles in allem war dann einfach großer Satz mit X, oder? Also diese 25 Minuten beziehungsweise 27 müssten es ja ungefähr gewesen sein. Da brachte Nürnberg wenig auf den Platz. Felix hat das angesprochen. Zweikampfverhalten irgendwie, ja, nicht mehr so richtig existent. Man hat dann auch relativ schnell gelbe Karten gesammelt, was natürlich der Sache auch nicht so zuträglich wurde. Aber ich habe persönlich schon gehofft, dass da in der Pause da ordentlich nachjustiert wird.
Ja, habe ich auch gehofft, dass die Halbzeitansprache irgendwas bringt, aber das war halt ja, wie der Felix gerade schon beschrieben hat, also Nürnberg wollte nicht und Würzburg konnte nicht. Also so sieht dann halt eben so ein Zweitligaspiel dann aus. Ne? Also das ist halt dann auch nicht schön anzusehen. Ich sag's ja immer, eigentlich stehen wir ja defensiv meist relativ gut, aber dann in solchen Spielen, wo so ein bisschen der Schlendrian wieder reinkommt, das haben wir ja die letzten zwei Spiele so ein bisschen überwunden gehabt, aber jetzt in dem Spiel kam er wieder hoch. Da fehlt halt ein Typ auf dem Platz, der da den Schalter umlegen kann. Ich weiß nicht, Mario Basler hat mal über Stefan Effenberg gesagt, ja, wenn es bei uns mal so nicht lief, dann hat halt der Effenberg irgendwas gemacht auf dem Feld. Sei es irgendwie taktisches Foul oder ein anderes Foul, das irgendwie ein bisschen für Aufregung sorgt, um mal so die Mannschaft ein bisschen wach zu rütteln, oder mal auch ein paar Ansagen gemacht, auch mal hart ins Gericht gegangen mit den eigenen Mitspielern. Das haben wir halt nicht. Da reden wir jetzt schon auch fast zwei Saisons drüber und ja, dann plätschert so ein Spiel eben so vor sich hin und wir haben weder auf dem Platz noch neben dem Platz irgendwelche Mittel, um dem entgegenzuwirken.
Ja, das fasst das Ganze ganz gut zusammen. Insgesamt plätscherte dieses Spiel dann auch nach der Pause weiter. Das war dann tatsächlich so, dass es, ich würde sagen, ja, fast eine halbe Stunde lang keine nennenswerten Abschlüsse gab. Es war sowohl auf Nürnberger als auch auf Würzburger Seite so, dass ganz viel Stückwerk war, die Bälle viel auch in der Luft dann waren. Das hatte ja Felix gerade eben schon mal angesprochen. Es gab diese beiden harmlosen Versuche von Schleusener, es gab von Sontheimer irgendwie so einen Abschluss aus 20 Metern, mit dem Martin ja dann aber auch keine Probleme hatte und stattdessen war wirklich Zweikampf um Zweikampf um Zweikampf, in denen ja, Nürnberg dann auch oft das Nachsehen hatte und ich hatte dann irgendwie die ganze Zeit nur das Gefühl, die viel beschriebene Intensität der letzten Wochen haben wir irgendwie gar nicht mehr, die ist komplett verschütt gegangen und ja, dann wurde so ein bisschen durchgewechselt, irgendwie plätscherte dieses Spiel dann auch so dahin, es gab 15 Minuten vor dem Ende eine Chance für Scheffler, die allerdings geblockt wurde und dann ja, war das Spiel dann auch endgültig auf so einem Niveau angekommen, wo auch von Würzburg gefühlt gar nichts mehr kam und genau in diese Situation hinein fällt dann der Ausgleichstreffer und spätestens, aller spätestens an dieser Stelle war es dann, glaube ich, für Tobias Reichel ein komplett gebrauchter Tag, der da auf Freistoß Würzburg entscheidet, obwohl eben ja zu sehen ist, dass Munsi ganz klar zuerst da die Hände im Gesicht von Sörensen hat, der dann da zwar nachhakt, aber eigentlich muss es Freistoß für Nürnberg geben. Das macht den Kohl dann irgendwie auch nicht fett, denn so eine Standardsituation, Felix, muss man halt trotzdem auch einfach wegverteidigen, oder?
Ja, also es war halt mega ärgerlich, dass das so entschieden wird, weil es war eigentlich schon offensichtlich, dass Sörensen da gefoult wurde. Vor allem, weil der Linienrichter jetzt auch nicht so weit weg war. Trotzdem egal, es ist eigentlich nicht mehr gewesen als eine bessere Ecke aus der Position, wenn man das mal so sieht. Und eine Torwahrscheinlichkeit aus einer Ecke ist eben auch nicht so hoch, auch wenn man es immer hofft, statistisch gesehen. Und das war einfach schlecht verteidigt. Also ich habe mal so ein bisschen versucht, in den Wiederholungen dann zu gucken, wer da eigentlich das verbockt hat, aber irgendwie war es ja nicht der Einzige, der freistand, Dietz, sondern ich glaube, andere, die neben ihm standen, hätten auch köpfen können. Ich glaube, bei ihm in der Nähe war irgendwie Kraus, der den Spieler hinter dem Würzburger Spieler runtergehalten hat, aber auch nicht hochspringt. Und Scheffler, der eigentlich direkt am Mann ist, fällt irgendwie blöd hin oder kriegt es nicht auf die Kette zu köpfen. Und er kann eigentlich locker ins Tor einköpfen. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr schlecht verteidigt. Das muss besser laufen. Das war jetzt ja auch keine mega krasse Flanke, die irgendwie einen komischen Flugwinkel hatte und dann zufällig zu diesem Spieler kam, sondern da war auch ein bisschen Zeit, das zu verteidigen. Also hätte nicht sein müssen. Aber vielleicht war es einfach die gerechte Strafe dafür, dass wir einfach nach dem 1-0, was ja auch aus einer noch eigentlich dümmeren Situation entstanden ist, einfach nicht mehr machen konnten und uns so ein bisschen drauf ausgeruht haben und dann eigentlich so ein bisschen eingeschlafen sind und nicht wirklich unser Spiel durchsetzen konnten, aber ich auch nicht den Willen gemerkt habe. Also so insgesamt war es einfach ein leistungsgerechtes 1-1 zu dem Zeitpunkt. weil Würzburg einfach mehr den Willen hatte, noch irgendwie mal zu versuchen, da unten rauszukommen aus der Tabelle. Das hat man einfach gemerkt.
Ja, Stefan, das ist irgendwie dann auch bezeichnend, ne? Also ich will da überhaupt nicht widersprechen, aber dass man angesichts dessen, dass Würzburg ja auch quasi keine Chancen hatte, sich dann dieses 1:1 trotzdem verdient hat zu diesem Zeitpunkt. Das ist ja eigentlich das vernichtendste Urteil, das man über die Leistung des ersten FC Nürnberg an diesem Nachmittag dann treffen kann, oder?
Ja, ich kann dem Felix da auch überhaupt nicht widersprechen bei seiner Beurteilung, weil ich eigentlich sehe das komplett ähnlich. Man war halt mal wieder zu passiv und gerade wenn man jetzt den Gegner sieht, was der Gegner auch auf dem Feld gemacht hat, wäre eigentlich mit ein bisschen mehr Engagement da durchaus mehr drin gewesen. Aber wir sind wieder in unsere Passivität zurückgefallen und wurden dann letztendlich auch bestraft. Ja, dass man diesen Freistoß überhaupt pfeift. Der Linienrichter muss ja ganz nah dabei gestanden haben. Der müsste es eigentlich gesehen haben. In dem Sinne, in dem Spiel kann man jetzt sagen, okay, ausgleichende Gerechtigkeit für die vielleicht nicht gegebene rote Karte. Dafür habt ihr den Freistoß bekommen und habt dann da euer Tor gemacht. Also damit sollten sich dann die Würzburger dann vielleicht auch in ihrer Wut begnügen. Vielleicht lindert das auch ein bisschen den Schmerz über die nicht gegebene rote Karte. Aber selber eingeschenkt ist Freistoß aus der Position ist immer gefährlich. Kurze Distanz in den 16er rein, passiert immer viel. Da braucht bloß blöder abgefälschter Ball sein, der dann reingeht oder in dem Fall halt dann ein Kopfball. Ich glaube, Scheffler war es, der da dem Gegenspieler zugeteilt war. Ja, ist die gerechte Strafe gewesen. Also klar hätte ich es mir anders gewünscht, dass da es Freistoß für uns gibt und das Spiel geht dann 1:0 für uns aus. Aber sportlich muss man dann halt auch konstatieren, dass es nicht unverdient war für Würzburg, dass sie da noch den Ausgleich schießen.
Ja, definitiv nicht. Es war ja dann so, dass Würzburg daraus nochmal so ein bisschen Rückenwind gekriegt hat, würde ich sagen. Es gab zwar noch einen Freistoß für den FCN, den hat Johannes Geis aber ja links vorbeigesetzt. Ich erinnere mich an die Kopfballchance von Munsi noch, glaube ich, 86. Minute. Und ganz zum Ende hin hat der Club dann noch so zwei Halbchancen. Geis findet Mark Reiter, der aber den Kopfball nicht so richtig setzen kann. Und Mladali bedient Borkowski, der dann aber schon einen sehr spitzen Winkel hat. Und dann war das Spiel auch vorbei. Und dass das 1:1 ausgeht, ist angesichts dessen, wie das Spiel gelaufen ist, glaube ich, absolut in Ordnung. Und ihr habt es ja beide auch gerade schon gesagt, dass man wird da das Gefühl nicht los, wenn man da sich salopp gesagt ein bisschen mehr angestrengt hätte, dann wäre da auch irgendwie mehr drin gewesen. Und ich glaube, das ist das, was die meisten irgendwie auch so ja fassungslos und vielleicht auch so ein bisschen ja unzufrieden zurücklässt, dass man eigentlich am Ende hier auch irgendwo froh sein muss, das Ding nicht noch verloren zu haben, weil man halt sich komplett in die eigene Passivität da ergeben hat und das gegen den Gegner, der ganz klar zeigte, dass er verwundbar ist, dass er überhaupt nicht sicher ist. Ich habe vorhin ganz am Anfang mal dieses Osnabrück-Spiel angesprochen, die ja damals mit 9 Niederlagen in Folge zum ersten FC Nürnberg kam und da war das gefühlt genau die gleiche Geschichte. Das war... Ja, und ich will mir da eigentlich gar nicht selber auf die Schulter klopfen, weil es dafür keinen Grund gibt. Aber das war eben genau das, was man befürchten musste, oder Felix? Dass man es jetzt zwar geschafft hat, gegen Fürth und gegen Paderborn zwei Mannschaften zu bespielen, die besser sind als man selbst, dass man die auf das eigene Niveau runterholen kann. Aber das ist, sobald man eben ja irgendwie selbst mal was, salopp gesagt, zum Spiel beitragen muss, dass es dann eben ganz, ganz schnell wieder nicht funktioniert. Und für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, war es tatsächlich schlimmer, als ich es erwartet habe.
Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir nichts beigetragen haben zum Paderborn-Fürth-Spiel.
Nee.
Ja, aber ich weiß schon, was du meinst, dass du halt quasi auch natürlich der Gegner sich irgendwie an die Spielweise anpassen muss von uns. Aber gegen Paderborn und Fürth war ja vor allem unsere Waffe, dass wir halt den Willen hatten, die Zweikampfintensität und auch vor allem, und das war halt eine Sache, die habe ich nicht so oft gesehen, also seit langem, dass eben auch, wenn wir eine Torchance hatten, oft der Ball noch ein zweites Mal direkt dort erobert wurde und vielleicht zu nochmal einen Schuss geführt hat und einfach immer der Zug zum Tor da war. Und das war diesmal halt leider überhaupt gar nicht vorhanden. Vielleicht ist es einfach das, dass diese Mannschaft aktuell eben nicht das Spiel machen kann gegen schwächere Gegner. Da gibt es zum Glück nicht so viele. Und es war mir auch klar, dass wir jetzt nicht bis zum Ende der Saison immer nur Spiele sehen werden, wie gegen Fürth vor allem und gegen Paderborn. Ich hoffe einfach nur, dass sie sich ziemlich schnell wieder berappeln und wahrscheinlich durch ein Comeback von Nürnberger und es tut mir ein bisschen leid, weil ich ihn ja menschlich mag und Fabian Schleusener in der Startelf, dass wir da auch wieder zu einem guten Spiel zurückkommen und vielleicht am Ende der Saison noch ein paar Verletzte zurückkommen, die uns sehr gut helfen können, zum Beispiel in Robin Hack, dann die Saison vielleicht doch noch in ruhigen Fahrgewässern zu beenden, um nochmal zur Saisonansage zurückzukommen. Also klar war das scheiße, man muss jetzt einfach sehen, wie entwickelt sich das weiter. Vielleicht ist die sehr wahrscheinliche längere Pause, weil ich denke jetzt mal nicht, dass wir jetzt spontan nach den Aussagen, die jetzt getätigt wurden, spontan noch gegen HSV am Wochenende spielen, dass diese zwei Wochen einfach genutzt werden und wir irgendwie dann das nächste Spiel gegen Aue ist es, glaube ich, einfach ein bisschen frischer, ein bisschen bissiger und wieder auf die Tugenden uns berufen, die uns auch liegen und die wir auch können anscheinend, was man Paderborn-Spiel und Fürth-Spiel gesehen hat und dann einfach noch ein paar Punkte sammeln, weil wir sind auf der Zielgeraden. Es war jetzt natürlich nicht so cool, dass Braunschweig vor allem so hoch gewonnen hat, weil die jetzt natürlich auch aufholen. Unter ihnen steht aber immer noch Osnabrück, Sandhausen und eben Würzburg. Und ein bis zwei Siege, dann sind wir, glaube ich, durch das Ding durch. Aber die müssen wir halt auch erstmal einfahren. Es werden wahrscheinlich auch eher Unentschieden und Niederlagen noch kommen. Aber irgendwie, glaube ich, schaffen wir das schon. Und danach muss man da mal gucken.
Ja, Zweckoptimismus.
Für mehr reicht es ja auch nicht.
Zweckoptimismus stirbt zuletzt. Ja, Stefan, Felix hat es angesprochen, jetzt gibt es am Wochenende erstmal kein Spiel, Holstein Kiel bleibt in Quarantäne, das ermöglicht Nürnberg womöglich die Rückkehr von Fabian Nürnberger, dessen Impulse da im Mittelfeld wahrscheinlich schon mehr gefehlt haben, als einem lieb sein kann, wenngleich das natürlich nicht der alleinige Grund sein darf, aber man bekommt jetzt Erzgebirge Aue am Dienstag und dann am Samstag, die Heidenheimer, die sich jetzt zuletzt zurückgemeldet haben, die doch nochmal so ein bisschen Ambitionen nach oben zeigen in diesem Flickenteppich zweite Bundesliga-Tabelle. Und Felix hat gerade gesagt, man braucht vielleicht noch so ein, zwei Siege. Gegen Aue sieht man den vielleicht. Danach könnte es schwierig werden. Ne? Insofern, wie weh tut dieses Spiel jetzt auch im Rückblick nochmal, nicht nur von dem, was man sich da 90 Minuten gegeben hat, sondern auch ergebnistechnisch?
Ja, natürlich sind es verschenkte zwei Punkte, weil wäre natürlich mehr drin gewesen. Wir haben jetzt ja nicht, also es war halt insgesamt ein schwaches Fußballspiel von beiden Seiten. Es ist ja nicht so, dass jetzt das eine desolate Leistung vom Club gewesen ist. Es war halt einfach zu schwach und man hätte da vielleicht auch mit mehr Einsatzwillen sicherlich mehr rausholen können. Von dem her waren es zwei verschenkte Punkte. Aber wenn ich jetzt aufs Restprogramm gucke, ich habe das vor dem Podcast schon mal gemacht, also mir fällt es schwer, da irgendwie eine Prognose zu geben nach den letzten Wochen, was ich in dieser Liga so gesehen habe, wer da gegen wen gewonnen hat. Also das ist nicht unmöglich, dass wir den HSV schlagen. Also gerade der HSV ist im Endspurt in der Liga immer zu komischen Sachen in der Lage. Also meistens vergeigt das ja dann. Und es scheint auch in diesem Jahr wieder in diese Richtung zu laufen. Aue kann man sicherlich schlagen, ist sicherlich so in den nächsten drei Wochen oder vier Wochen rein tabellarisch gesehen der einfachste Gegner, aber einfach ist es halt in dieser Liga leider nie. Also da kann immer jeder jeden schlagen. Von daher ganz schwierig, da eine Prognose zu treffen, aber wir hatten jetzt in dieser Saison schon mal unsere erste Krise und die haben wir spätestens mit dem Fürth-Spiel so ein bisschen abgewendet. Und das ist uns ja im letzten Jahr nicht gelungen, würde ich mal so sagen. Von daher bin ich da auch guter Dinge, dass wir da noch ein, zwei Siege einfahren und dann den Klassenerhalt festmachen.
Ich glaube ja auch, vor allem, das sagt man ja bei jungen Trainern, dass sie die erste Krise vor allem überstehen müssen. Und das war ja wahrscheinlich definitiv die erste Krise in seiner Trainerkarriere, auch als Co-Trainer von Klaus. Und er hat es eigentlich okay gemeistert. Ich hoffe jetzt einfach, dass er das Ganze noch eintüten kann mit einem Nicht-Abstieg, vielleicht einem 10. bis 12. Platz. Das ist ja auch drin. Und ja, dann können wir einen Haken dahinter machen.
Ja, und dann dürfen wir gespannt sein, wo die Reise für den ersten FC Nürnberg hingeht. Wie gesagt, dass wir haben das jetzt heute mehrfach betont, dass dieses Verfallen in Passivität so ein Grundproblem ist, dass der erste FC Nürnberg mit sich herumträgt. Das ist jetzt nichts Neues. Da gilt es, glaube ich, einige Steine umzudrehen, und die werden nicht alleine dadurch umgedreht, dass man Lukas Mühl, Georg Markreiter und Hanno Behrens verabschiedet, sondern ja, da muss vielleicht noch ein bisschen mehr passieren. Insofern, ja, darf man gespannt sein. Wie gesagt, der 1. FC Nürnberg spielt am kommenden Dienstag wieder, dann gegen Erzgebirge Aue. Womöglich ist es ja sogar von Vorteil, dass man ein bisschen schwierigere Gegner bekommt, angesichts dessen, wie man sich gegen Fürth verkauft hat. HSV, Heidenheim, also erst Heidenheim, dann HSV, dann Bochum, dann Hannover 96, für die es dann wirklich garantiert nur noch um die goldene Ananas geht, die übrigens aktuell, ich glaube, 7 Spiele in Folge nicht gewonnen haben. Also womöglich wird Hannover zum Saisonabschluss auch noch so ein dankbares Ding. Irgendwo dazwischen Holstein Kiel, niemand weiß so genau wann. Die zweite Bundesliga aktuell, ja, hart von Corona gebeutelt. Spät kam es, aber jetzt kam es doch noch irgendwie. Aktuell 3 Mannschaften ja in Quarantäne, Sandhausen, Karlsruhe und Kiel. Deswegen darf man dann, glaube ich, auch beim Blick auf die Tabelle ja nicht zu früh jubilieren. Aktuell sind es 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Allerdings eben Osnabrück mit einem Spiel weniger, Sandhausen noch ein Punkt dahinter auch mit einem Spiel weniger. Wird tendenziell jetzt erstmal alles noch ein bisschen verzerrter und dann ja, irgendwann hoffentlich auch wieder ausgeglichen, und dann dürfen wir mal gespannt sein, wo die Reise hingeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Stefan Helmer und bei Felix Völkel für ihre Einschätzung zum, ja, nennen wir es mal Fußballspiel gegen die Würzburger Kickers. Ein Gegnergespräch gegen Kiel wird es logischerweise nicht geben, aber ich bin bemüht, dass es eins gegen Aue diese Woche geben wird, denn auch deren Spiel gegen Karlsruhe fällt am Wochenende aus. Insofern lässt sich da vielleicht schon so ein bisschen vorausblicken auf das, was dann am Dienstag da ins Haus steht beim 1. FC Nürnberg. Und bis dahin, ja, bleibt uns treu, folgt uns auf den sozialen Kanälen bei Twitter, Instagram oder Facebook und abonniert natürlich den Podcast. Und dann hören wir uns hoffentlich diese Woche nochmal hier bei meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.